Willkommen beim Report-Podcast. Mein Name ist Susanne Schnabel und ich spreche gleich mit dem neuen designierten FPÖ-Chef Herbert Kickl über seine neue Rolle. Der ehemalige Innenminister hat sich nach rund 25 Jahren in der Politik einen Ruf als kantiger, zuweilen aggressiver Politiker erworben und wird dafür mitunter auch in der eigenen Partei von Oberösterreichs FPÖ-Chef Heimbuchner kritisiert. Wie will der FPÖ-Obmann seine Kritiker ins Boot holen? Was will er verändern? Und ist er nun an der blauen Spitze endlich am Ziel? Das habe ich Herbert Kickl im Reportstudio gefragt. Guten Abend, Herr Kickl.
Schönen guten Abend.
Herr Kickl, warum wollen Sie nach 25 Jahren unbedingt in Scheinwerferlicht in die erste Reihe?
Frau Schnabel, es ist manchmal im Leben so, dass einen das Schicksal wohin stellt. Und dann stellt sich die Frage, ob man sich einer Herausforderung stellt oder ob man das nicht tut. Und ich bin aus einem Holz geschnitzt, dass ich Herausforderungen annehme.
Aber so schicksalshaft war das jetzt nicht. Da haben viele eine andere Wahrnehmung. Da haben Sie selbst auch was dazu getan. Norbert Hofer sagt, er ist zurückgetreten. Er wollte sich nicht mehr jeden Tag ausrichten lassen. Er sei fehl am Platz. Oberösterreichs Landeschef Heimbuchner hat das unanständige Segen an Hofers Sessel genannt. Wie wollen Sie denn da jetzt wieder Vertrauen, Zustimmung, nämlich von allen gewinnen?
Ich glaube, ich habe Ihnen gegenüber einen großen Vorteil in der ganzen Debatte. Das, was Sie jetzt zitiert haben, das entnehmen Sie Medien. Das sind irgendwelche Wortfetzen aus dem Zusammenhang gerissen. Mein großer Vorteil ist, dass ich mehrere Gespräche mit Norbert Hofer auch geführt habe, wo wir auch sehr intensiv darüber gesprochen haben, was die Gründe gewesen sind für diese persönliche Entscheidung. Und Norbert Hofer hat einfach auf den Punkt gebracht, gesagt, dass die Gesamtbelastung über diese vielen, vielen Jahre ein Maß erreicht hat, das er nicht mehr tragen will. Und das ist zu akzeptieren, wenn man dann einen Schritt zur Seite macht. Und mir ist auch eines wichtig festzuhalten. Norbert Hofer hat ja das Spielfeld nicht verlassen, sondern er hat nur die Position im freiheitlichen Team gewechselt und er wird ein Schlüsselspieler bleiben. Und was die zweite Sache betrifft, Sie haben ja auch Manfred Heimbuchner angesprochen, ist ja auch jemand, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren gemeinsam unterwegs bin, den ich sehr, sehr gut kenne. Also dieses Bild vom Sesselsägen kann ich nicht teilen. Wir sind erstens nicht in einer Tischlerei und zweitens, glaube ich, ist es viel treffender zu sagen, dass Norbert Hofer jetzt auf dem Sessel Platz genommen hat, der ihm eigentlich auch persönlich mehr liegt. Das ist auch das, was er mir gesagt hat. Das ist die Rolle, wo er sich wohlfühlt. Und deswegen glaube ich, dass die Lösung, die wir jetzt haben, insgesamt für die Partei ein Gewinn sein wird.
Das wird dann das Votum zeigen, wie dieser Gewinn ausschaut, nämlich am Parteitag in Wiener Neustadt. Aber bleiben wir bei Manfred Heimbuchner. Der war bei dieser Abstimmung gestern im Präsidium nicht dabei. Es ist kein Geheimnis. Er hat sie immer wieder offen, ihren Stil, ihre Wortwahl kritisiert. Und auch der Vorarlberger Landeschef Bitschi war gestern nicht dabei und hat heute gesagt, man hat zwar Klartext gesprochen, aber erwartet sich jetzt bis zum Parteitag positive Signale. Dann wird es Zustimmung geben. Was heißt das, Herr Kickl? Haben Sie versprochen, sich zu mäßigen?
Das sind ja jetzt sehr, sehr viele Punkte, die Sie in eine Frage zusammengepackt haben. Jetzt geben Sie mir auch ein bisschen Zeit, um auf diese Dinge einzugehen. Zum einen, Manfred Heimbuchner hat diese Sitzung früher verlassen, einfach deshalb, weil er seine Verantwortung im Zuge seiner Funktion in der oberösterreichischen Landesregierung ernst nimmt und dieser nachgekommen ist. Das ist also ein sehr, sehr schönes Bild auch für die staatspolitische Verantwortung der Freiheitlichen Partei. Zum Zweiten hat er aber auch gesagt, dass er die Entscheidungen mittragen wird, die dieses Gremium dann auch beschlossen hat, einstimmig, wie Sie wissen. Und das zeigt sich auch, dass er ein hohes Maß an parteipolitischer Verantwortung trägt. Und wissen Sie, das, was hier als Kritik artikuliert wird, das nenne ich eine lebendige Diskussion. Und eine Partei, die nicht mehr diskutiert, ist eine tote Partei. Und ich will Parteichef einer starken und einer vitalen freiheitlichen Partei sein, die ich über 20% bringe und kein Nachlassverwalter. Und so gesehen gehört die Diskussion zur lebendigen Kultur einer Partei. Und ich habe das eine oder andere, was dort ausgesprochen wurde, so verstanden, dass es einen Nachholbedarf gibt. Es sind einfach gewisse Dinge liegen geblieben in den letzten Monaten. Und das ist gerade zu richten, das in einige Dinge zu optimieren. Das werde ich auch machen, genauso wie ich das im Freiheitlichen Parlamentsclub gemacht habe. Und jeder, der sich dort auch einbringen will, ist herzlich dazu eingeladen. Das werden wir in den Gremien auch entsprechend vorantreiben. Und ich freue mich schon über die Inputs auch von Herrn Bitschi aus Vorarlberg.
Aber um beim Herrn Bitschi zu bleiben, was sollen denn diese positiven Signale jetzt sein, damit Sie breite Zustimmung am Parteitag in knapp 2 Wochen bekommen?
Nochmal, ich glaube, dass manche das vielleicht so interpretiert haben, ein bisschen aufgeschreckt durch eine recht hysterische Medienberichterstattung, als ob der Freiheitliche Parteiobmann jetzt da irgendwie in die Länder hinein regieren wollte. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht mein Führungsstil. Und jeder, der beobachtet hat, wie ich als Klubobmann der Freiheitlichen Partei vorgehe, der wird gesehen haben, dass mein Führungsstil lautet, führen durch Zulassen. Die Stärke liegt im Zulassen und nicht im Verhindern. Und genauso will ich die Parteiobmann-Position anlegen. Das heißt, da bleibt genügend Platz für die Eigenständigkeit eines jeden, auch für die Vorarlberger, wo ich ja weiß, ich bin ja seit vielen Jahren in der Freiheitlichen Partei an federführender Stelle mit dabei, dass dort immer eine andere Variante der freiheitlichen Politik gelebt wurde, die in dieses Vorarlberger Biotop hineinpasst. Und das soll ja auch in Zukunft so sein. Und das, was in Vorarlberg passt und richtig ist, das muss ja im Burgenland nicht richtig sein. Und genau darum geht es, diese Vielfalt zuzulassen. Und dafür bin ich ein Garant.
Heißt zulassen nichts anderes als übersetzt, Herr Kickl, wenn wir jetzt auf Oberösterreich schauen, da gibt es Landtagswahlen und im September. Und Herr Heimbruchner will natürlich weiterhin mit der ÖVP, die Sie so sehr und das Bundeskanzler Kurz kritisieren, weiter koalieren. Jeder geht seinen eigenen Weg. Oder werden Sie gemeinsam Wahlkämpfen in Linz?
Frau Schnabel, das ist eine andere ÖVP, mit der wir es hier zu tun haben. Und ich glaube, wenn Sie den Herrn Stelzer fragen würden, ob er sich zu 100% identifiziert mit dieser türkisen Karrieristentruppe, die da in Wien gerade zeigt, dass sie vor nichts zurückschreckt, um sich den Staat unter den Nagel zu reißen, dann würden Sie da wahrscheinlich sehr, sehr kritische Worte hören. Ich bin weit davon entfernt, in eine gut funktionierende Zusammenarbeit in Oberösterreich eingreifen zu wollen. Manfred Heimbuchner und seine Landesgruppe wissen sehr, sehr gut, was in Oberösterreich zu tun ist.
Also kein
wir wissen sehr, sehr gut, was hier in Wien zu tun ist. Und sehen Sie, das ist die freiheitliche Position. Wir haben ja nicht umsonst den Begriff der Freiheit, was ja nichts anderes heißt als Selbstbestimmung bei uns im Parteinamen. Und so leben wir das auch parteiintern, auch wenn es Ihnen und anderen nicht gefällt.
Mit Gefallen hat das nichts zu tun. Wir werden ja sehen, wie viel Zustimmung Sie bekommen am Parteitag in Wiener Neustadt in knapp 2 Wochen. In Prozent gemessen, ab wann haben Sie wirklich alle hinter sich? Also welche Latte legen Sie sich? Norbert Hofer hat mehr als 98% bekommen.
Also ich werde mich hier auf keine Prognose einlassen. Eines kann ich Ihnen aber schon voraussagen, Frau Schnabel. Es ist ziemlich egal, wie es ausgehen wird. Sie und einige Ihrer Kollegen werden wieder ein Haar in der Suppe finden.
Na, dann nennen Sie uns doch eine Prozentzahl.
Also nein, das mache ich ganz bewusst nicht. Sonst kommen Sie vielleicht noch auf die Idee, dass ich über den ORF irgendeine Form von Druck auf die Delegierten ausüben möchte. Das will ich nicht. Wir werden sehen, was herauskommt. Ich bin davon überzeugt, dass es ein großes Votum der Geschlossenheit sein wird.
Dann lassen wir uns überraschen. Herr Kickl, planen Sie auch personelle Änderungen vom Generalsekretariat abgefangen, Ihren Stellvertretern, um die Partei, wie auch aus Oberösterreich gefordert, breiter aufzustellen?
Ja, Sie sind ja eigentlich dafür bekannt, dass Sie sehr solide und sehr genau recherchieren. Dann würden Sie wissen, dass der Parteitag, der jetzt stattfindet, ein außerordentlicher Parteitag ist. Und bei diesem außerordentlichen Parteitag gibt es die Möglichkeiten dafür gar nicht. Da geht es darum, die Position, die frei geworden ist, und das ist die des Bundesparteiobmannes, neu zu besetzen. Und sollte ich Bundesparteiobmann werden, dann wird dadurch auch eine Stellvertreterfunktion frei. Und dann geht es darum, diese Stellvertreterfunktion nachzubesetzen.
Haben Sie schon einen Vorschlag?
Das ist ja eigentlich relativ logisch, und ich habe das auch in der letzten Sitzung des Parteipräsidiums zur Debatte gestellt. Das kann ja nur ein Landesparteiobmann sein, der bisher noch nicht in der Stellvertreterfunktion ist. Und ich werde mich in den kommenden Tagen da auch mit den Präsidiumsmitgliedern beraten, wer denn da die geeignete Persönlichkeit ist. Aber da haben sich eigentlich alle in alle Richtungen offen und gesprächsbereit gezeigt. Also auch hier kein Konflikt.
Okay, dann kommen wir zum Inhalt. Den haben Sie ja formuliert, nämlich wie Sie es anlegen wollen. Das heißt Oppositionspartei, Sie wollen in die Auseinandersetzung, insbesondere mit der vom Bundeskanzler Kurz geführten ÖVP gehen. Kurz muss weg, hat man zuletzt auf dieser Demonstration gehört, neben Neonazis, neben rechtsextremen Identitären. Herr Klubermann, wollen Sie auch als Parteichef diese Politik künftig auf die Straße tragen oder weiterhin auf die Straße tragen?
Also ich bin niemand, der sich vor den Menschen fürchtet. Das werde ich auch jetzt in weiterer Folge genauso halten, den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen und nicht mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, so wie Sie das jetzt auch hier in dieser Wortmeldung oder in dieser Frage auch angedeutet haben. Also quasi, da gibt es die etablierte Politik, das sind die feinen Herrschaften, und dann da gibt es da draußen die schmuddeligen Leute, das sind die, die auf der Straße demonstrieren. Das passt ein bisschen übrigens zum Sittenbild, das in den Chats des Herrn Schmidt, der vom Pöbel gesprochen hat, offenbar wird. Da gehöre ich nicht dazu. Da habe ich einen völlig anderen Zugang. Ich glaube, dass es notwendig ist, in der Verteidigung der Grund- und Freiheitsrechte, und das ist ja das große Thema, das vieles von diesem Kurz muss weg inhaltlich ausmacht, darauf sollte man dann auch einmal eingehen, dass es da notwendig ist, einen Schulterschluss mit der Bevölkerung zu suchen, und dafür bin ich mir nicht zu fein und nicht zu gut, weil es notwendig ist, den Widerstand so breit wie möglich aufzustellen, und ich würde mich freuen, wenn die Medien da auch einen Beitrag leisten würden und nicht zum Lautsprecher der Bundesregierung verkommen würden.
Da sind wir im Report ja ganz bestimmt nicht, Herr Kickl. Angesprochen auf diese Demonstrationen, da war jetzt ja von mir ganz dezidierte Rede. Da waren ja nicht nur kritische Bürger dabei, sondern auch Neonazis, rechtsextremen, eingestuften Identitären. Wo ziehen Sie da die Trennlinie? Sprich, wird unter Ihrer Obmannschaft der Vorstandsbeschluss weiterhin aufrecht bleiben, keine personelle, funktionelle und auch aktionistische Überschneidung mit diesen Gruppierungen zu haben?
Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, das in Frage zu stellen. Das liegt doch auf der Hand, und das ist doch eine technische Notwendigkeit, die jede Partei für sich hat. Sie können ja auch nicht Mitglied in der Sozialistischen Partei sein und gleichzeitig eine Funktion bei der Freiheitlichen Partei haben. Das geht sich auch nicht aus.
Also aber ich
sage Ihnen, ja, das bleibt aufrecht. Ich sage Ihnen aber auch eines: Für mich ist die patriotische Gesinnung, wenn sie ein Mensch in sich trägt, für mich ist Heimatliebe, wenn sie ein Mensch in sich trägt, sofern das alles auf dem Boden von Demokratie und von Rechtsstaat und unter Hochachtung der Grund- und Freiheitsrechte passiert, dann ist das etwas Positives und etwas Achtenswertes. Gut. Und die wahrhaften Gefährder von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Verfassung, Frau Schnabel, und das ist genau die Problematik, die wir in diesem Land haben, die sitzen bei uns in der Bundesregierung. Das sind die türkisen Karrieristen, die die eigene Partei und die Republik zugrunde richten, damit sie sich selber bedienen können und ihre Machtgelüste ausleben. Gut.
Herr Kickl, das haben Sie schon gesagt, und Sie haben auch gesagt, der Bundeskanzler muss bei einer Anklage zurücktreten. Jetzt ist ein niederösterreichischer Landesrat aus Ihrer Partei, der Herr Waldhäusl, bereits angeklagt wegen Amtsmissbrauch. Er will aber nicht zurücktreten. Wann sprechen Sie ein Machtwort?
Ich glaube, es geht um eine Differenzierung dessen, was man jemand vorwirft. Und Sie werden sich daran erinnern können, dass ich jemand gewesen bin, der Gottfried Waldhäusl verteidigt hat, als ich Innenminister gewesen bin, also aus meiner Sicht völlig zu Unrecht für seine Maßnahmen im Asylbereich an den Pranger gestellt wurde. Ich sehe das genauso. Hier muss man differenziert an die Dinge herangehen. Schauen Sie nach Italien. Wir haben dort meinen ehemaligen Innenminister Kollegen Salvini gehabt, den man vor Gericht zerren wollte, deshalb, weil er seine Heimat vor illegaler Migration schützen wollte.
Herr Kickl.
Im Grunde genommen haben wir es hier mit einer gewissen Parallelverschiebung zu tun. Und ich glaube, man muss sich hier jeden einzelnen Fall extra anschauen. Das ist etwas völlig anderes, als wenn sich ein Bundeskanzler hinstellt und das Parlament belügt.
Also er muss nicht zurücktreten, dann gelten zwei Maßstäbe, die Sie anlegen.
Nein, es gilt eine differenzierte Betrachtungsweise, denn sonst würden Sie uns wieder vorwerfen, alles über einen Kamm zu scheren. Und das gilt ja dann immer als besonders undifferenziert.
Ja, aber das macht der Tiroler FPÖ-Chef Abwärtsgang nicht. Der hat gesagt, wer konsequent sein will, der muss natürlich das auch in den eigenen Reihen einfordern und sagt, Herr Waldhäusl muss jetzt zurücktreten oder sein Amt ruhen stellen.
Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden auch hier noch zu einer einheitlichen Sprachregelung kommen.
Okay, dann sagen Sie, Herr Waldhäusl darf bleiben. Sie haben es, letzte Frage, schon angesprochen, Sie wollen die FPÖ über 20% bringen. Unter Jörg Haider, unter Heinz-Christian Strache war sie sogar fast bei 27%. Würden Sie sich das auch zutrauen?
Das ist gut, dass Sie diese beiden Namen ansprechen, weil das nämlich zwei Leute sind, die ich ja lange begleitet habe in vielen politischen Stationen. Wir haben da gemeinsam auch einen Erfolgsweg geschrieben, und es waren übrigens auch zwei Leute, die oft dafür kritisiert worden sind, Frau Schnabel, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nehmen, dass sie die Dinge beim Namen nennen. Und mein politischer Stil ist ein ähnlicher, und diese direkte Ansprache von Problemen, die hat Jörg Haider nicht daran gehindert, Landeshauptmann zu werden. Und so gesehen sehe ich auch die Möglichkeiten, mit einer direkten Art und Weise der Kommunikation, ohne sich zu verbiegen, natürlich diese 20% zu überschreiten und an alte Erfolge der Freiheitlichen Partei anzuknüpfen und sie vielleicht auch zu überflügeln. Warten Sie es ab, ich komme noch öfters zu Ihnen ins Studio.
Dann begrüßen wir Sie wieder. Ich sage jetzt aber danke fürs Kommen, Herr Kickl.
Gerne.
Und noch ein weiteres Thema beschäftigt uns, der grüne Pass bzw. die von der Regierung, insbesondere Bundeskanzler Kurz, schon mehrmals angekündigte österreichische Variante. Diese Woche soll es den Pass endlich geben, allerdings noch nicht für geimpfte Personen. Warum ausgerechnet die bisher fast 4 Millionen Erstgeimpften trotz elektronischer Impfpässe noch warten müssen, das habe ich die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit Katharina Reich gefragt. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Dr. Reich, oftmals versprochen, am Donnerstag ist es soweit mit dem grünen Pass, aber ausgerechnet für die fast 4 Millionen Erstgeimpften nicht. Warum das?
Das ist insofern ganz einfach erklärt, indem wir 3 Gs haben und mit den 2 Gs beginnen, die sozusagen am einfachsten sind. Das ist das getestete und das genesene G sozusagen und das dritte G, das geimpfte G, das ist dasjenige, das aus der komplexesten Datenbank kommt und aus der größten Datenbank. Und wir haben beschlossen, das schrittweise auszurollen. Wir wollen ein sicheres Vorgehen haben, wir wollen keine Schritte wieder zurücknehmen und deswegen starten wir vielleicht ungewöhnlich, wie es anmuten mag, ohne den Geimpften, die ziehen wir aber in Kürze nach.
Was heißt in Kürze?
Wir sind bis zum 1. Juli bereit. Das ist das Startdatum, das die EU für den grünen Pass vorgegeben hat. Und wir wollen davor schon in einem guten Betrieb sein.
Aber wäre es dann nicht besser gewesen, Sie sprechen den 1. Juli an, den EU-Start einfach abzuwarten und zu sagen, und dann machen wir so wie alle anderen gleichzeitig. Da kennt man sich ja, also es sorgt ja auch für Verwirrung unter den Menschen.
Ich glaube, nicht so viel Hexerei ist es mit dem grünen Pass ja nun auch wieder nicht. Die EU hat gesagt, sie wollen mit dem 1. Juli starten, weil mit dem grünen Pass das Thema vor allem der Reisefreiheit kommt. Wir haben in Österreich aber gesagt, wir wollen natürlich mit dem grünen Pass mehr ermöglichen als die Reisefreiheit, nämlich den Zugang zu unseren Infrastrukturen, zu Gastro, zu den Theatern, Museen etc. Und deswegen wollen wir natürlich so früh wie möglich starten und nicht künstlich auf einen 1. Juli warten, wenn es uns früher möglich ist. Dann wollen wir es früher machen, natürlich.
Okay. Viele, die eingebunden sind und waren, aber auch Kritiker nach der Debatte um die Datensicherheit, die überrascht das alles nicht. Das ist ein sehr komplexes, Sie haben es angesprochen, Projekt. Hat die Politik da einmal mehr zu viel versprochen und Sie können jetzt nicht liefern?
Das Problem ist, dass wir mit wirklich sehr unterschiedlichen Themen zu tun haben. Und vielleicht mag es zunächst einfach klingen zu sagen, da machen wir eine App und die QR-Codes kennt ja dann doch jeder und das mag einfach klingen. In Wahrheit stecken dahinter komplexe Strukturen. Und ja, wir sind so schnell, wie wir können. Wir sind sicher. Es sind komplexe Daten, die wir auslesen. Und wie es so oft kommt im Leben, manche Dinge verzögern sich.
Gut. Die Dänen, also so kompliziert ist es dann offenbar auch nicht, denn in Dänemark gibt es da schon am Handy den QR-Code. Aber nochmal zurück zu den Ankündigungen. Sie sind ja auch Impfkoordinatorin und haben, wenn wir die Impfversprechungen, insbesondere im Bundeskanzleramt kennen, damit Erfahrungen. Woran glauben Sie, liegt das, dass man so oft Versprechungen, Ankündigungen hört und die Beamtenschaft kann die dann aber einfach nicht zeitgemäß umsetzen?
Ich stehe hier als Beamtin und die Aufgabe der Beamten ist es, die Dinge zu ermöglichen, die von Seiten der Politik beschlossen werden. Und ich kann dieses Informationsbedürfnis schon gut verstehen. Wir versuchen, die Dinge so rasch wie möglich umzusetzen.
Apropos Umsetzung, versprochen wurde eben, die Impfung soll im Sommer vonstatten gehen. Jetzt gibt es Verzögerungen. Geimpft werden sollen aber auch alle, die es natürlich nur wollen. Unter 12-Jährigen geht sich das jetzt alles bis September zum Schulstart aus?
Es sollen zusätzlich die 12- bis 15-Jährigen oder bis 16-Jährigen geimpft werden. Das ist etwas, das wir im Sommer beginnen möchten. Wir sind hier mit dem Bildungsministerium in guten Gesprächen, wann der beste Zeitpunkt ist. Wir berechnen derzeit alle Lieferkapazitäten. Bis zum Schulbeginn wird sich das nicht ausgehen. Wir wissen, dass wir im Sommer die Menschen auch schwieriger erreichen. Wir wollen aber über den Sommer schon möglichst viel erreichen natürlich und im Herbst dann kontinuierlich und zügig weiter impfen.
Gut, das heißt aber, dass viele Schülerinnen und Schüler, die das wollen und eben jünger sind, wahrscheinlich erst im September, Oktober rankommen.
Ja, das wird so sein.
Dann, Frau Reich, kommen wir zur Abschlussfrage. Die gute Nachricht hat schon Frau Buchhammer-Stöckl überbracht. Wir sind hoffentlich bald der Normalität immer näher. Jetzt wissen wir aber
Die indische Variante, die ist ansteckender, macht in Großbritannien, wo sehr viel geimpft wurde, Probleme. Wir wissen aus der Erfahrung des letzten Sommers, das Virus wird mitgebracht von Urlaubsreisen aus anderen Ländern, woher auch immer. Ist man diesmal vorbereitet, dass vor allem die Krankenhäuser nicht mehr an ihre Kapazitäten stoßen?
Wir tun wirklich seit Wochen nichts anderes, als den Auftrag, den uns die Bevölkerung gegeben hat, entsprechend vorzubereiten und zu nützen. Wir wollen jeden Tag, jede Minute des Sommers am besten nützen, um in einen sicheren und guten Herbst zu starten. Wir wissen, wie wir Varianten entdecken können. Wir wissen, welche Testmethoden die besten sind. Wir wissen mittlerweile sehr gut, wie wir die Nicht-Geimpften testen können. Aber unser oberstes Ziel bleibt es dennoch, eine möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erreichen und für alle anderen entsprechende sichere Alternativen zu haben. Und wir sind sicher, dass wir mit den Varianten, sofern sie auch kommen mögen, und sie werden kommen, das wissen wir, trotzdem einen auch sicheren Herbst und Winter haben.
Dann nur noch kurz zum Schluss, wie sieht eine solche Sicherheitsstrategie für all jene, die eben nicht geimpft werden können, aus? Und das ist vor allem die große Gruppe der unter 12-jährigen Kinder. Kindergärten und Volksschulen. Da haben wir schon eine Teststrategie. Aber ich weiß, Sie sind nicht zuständig, sondern die Länder. In den Kindergärten soll es Ihrer Meinung nach im Herbst spätestens eine ausgeklügelte Teststrategie auch dort geben?
Es braucht es unbedingt. Wir brauchen die Testangebote maßgeschneidert für all jene, je nachdem, wie sie das können und wie es die Situation erlaubt. Und auch da sind wir in gutem Austausch.
Gut, dann sage ich danke fürs Kommen, Frau Dr. Reich.
Dankeschön.